Hoheit bekleidet ihn wie ein Festgewand. Mit Macht hat die Fundamente der Erde gelegt. Sie wanken und weichen nicht. Steht dein Thron fest. Vor Beginn aller Zeiten warst du toben und tosen. Sie brüllen ihr mächtiges Lied. Doch stärker als das Donnern gewaltiger Wasser, größer als die Wogen des Meeres, ist der Herr in der Höhe. Herr, dein Wort ist wahr und zuverlässig. Der Tempel ist der Ort deiner heiligen Gegenwart für alle Zeit. Und jetzt hören wir die Predigt von Viktor.
Herrlich, diese beiden Bilder, die wir eben gesehen haben vorhin, da die Landschaft und das Weltall. Herrlich, Hoheit umgibt Gott. Als meine Frau und ich im Laufe dieser Woche einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte gelesen haben, da habe ich gestaunt, was da geschieht. Es wird da berichtet von Paulus, der nach Ephesus kommt, auf einer seiner Reisen. Und dort trifft er die jüdische Gemeinde und beginnt in dieser Gemeinde diesen Juden von Jesus zu erzählen, von dem Retter. Von dem es dann heißt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die sind noch robuster als die Erde, wie es im Psalm 93 steht, die werden nicht wanken und nicht zugrunde gehen. Wir wissen doch, aber das, was Gott sagt, ist noch zuverlässiger als die Erde, die gemäß Psalm 93 nicht untergehe. Das, was Gott uns verspricht, ist noch zuverlässiger. Das hält, selbst wenn Himmel und Erde vergehen. Von diesem Jesus erzählt also der Paulus mit gemischtem Erfolg. Es bricht nicht einfach viel Freude aus, sondern es führt zu einer Spaltung in der Gemeinde. Die einen finden zum Glauben an Jesus Christus, an diesen Herrscher der Ewigkeit. Die anderen wollen nichts davon hören. Das führt zu einer Spaltung. Schließlich bleibt Paulus noch dort in Ephesus oder in der Region und im Laufe der nächsten 2 Jahre geschehen dort unglaublich komische Sachen. Die zähle ich jetzt gar nicht auf, das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte 19. Allerlei komische Dinge geschehen da, die wir uns auch heute nicht erklären können, von denen wir uns vielleicht sogar distanzieren würden. Es hinterlässt auch Spuren in der Gemeinde, in der christlichen Gemeinde jetzt, unter denen, die an Jesus glauben, die dann plötzlich merken, wir sind ja auch Teil dieser Gesellschaft. Also nicht nur der christlichen Gesellschaft, sondern der Gesellschaft, die dort in Asien um Ephesus herum lebt. Wir sind auch Teil dieser Menschen. Und sie merken, wir haben zum Teil auch an diesen komischen Gebräuchen mitgemacht, bis heute, wo sie doch schon an Jesus glauben. Und sie beginnen zu merken, da stimmt was nicht. Sie beginnen untereinander darüber zu reden, einander zu erzählen, einander einzugestehen, ja, da habe ich auch mitgemacht. Es ging damals konkret um so Zaubereien, Zaubergeschichten, die irgendetwas auch bewirkt haben in der Gesellschaft. Und sie merken, das stimmt so nicht für uns. Für uns, die wir an Jesus glauben. Dieses Eingeständnis von einigen zieht Kreise in der Gemeinde, in der christlichen Gemeinde, und führt schließlich dazu, dass viele in dieser christlichen Gemeinde zu Hause ihre Zauberbücher und Schriftstücke holen, zusammentragen. Wenn das in der Schweiz gewesen wäre, hätte es daraus wahrscheinlich ein 1. Augustfeuer gegeben. Sie zündeten das an und verbrannten es öffentlich. Es muss gewaltig gewesen sein. Es heißt, der Wert dieser verbrannten Bücher hätte rund 50.000 Drachmen betragen oder Silberstücke. Ich habe herausgefunden, nicht ich, ich habe da recherchieren lassen und herausgefunden, man schätzt, dass das heute etwa einem Wert von 5 bis 10 Millionen Schweizer Franken entspreche. Einfach so in Luft aufgelöst oder in Feuer, in Rauch aufgegangen. An einem Abend, in der Öffentlichkeit. Nicht landesweit, sondern einfach da in einer Stadt oder in der Region. Vielleicht so wie Region Pfäffikon, Bezirk oder sowas. Mir scheint, das ist doch ein erheblicher Wert, ein Vermögenswert, der da einfach vernichtet wird. Einfach ersatzlos vernichtet. Sowas muss in der Gesellschaft was ausgelöst haben, gerüttelt haben. Das ist ein beträchtlicher wirtschaftlicher Schaden nach meiner Einschätzung. Und erinnert mich an den Abstimmungskampf, den wir kürzlich in der Schweiz hatten, wo man darüber diskutiert hat, soll man den Eigenmietwert abschaffen, den Abzug der Hypotheken von der Steuer abschaffen, die Schuldzinsen, dass man die nicht mehr abziehen kann. Es hat Diskussionen ausgelöst in der Gesellschaft. Woher kam diese radikale Änderung dieser Christen damals? Es ist ein Ergebnis von dem, was schon in Psalm 93 steht. Der Herr allein ist König. Je nach Übersetzung heißt es da noch, der Herr allein ist König. Nichts anderes. Menschen haben darauf gehört. Wenn Menschen auf diesen alleinigen König hören, ändert das immer früher oder später etwas im eigenen Leben. Der Herr allein ist König. Hoheit umhüllt ihn wie ein Mantel. Ich habe dazu mal ein Bild mitgebracht. Rebecca, darf ich dich ums nächste Bild bitten? Schau das einfach mal an. Was strahlt dieses Bild für euch aus? Stolz? Zuversicht? Weltoffenheit? Selbstsicherheit, Kompetenz, Autorität, interessant, was mit dem Laufe der Zeit so daherkommt an Eindrücken, Überlegenheit, Entschuldigung? Reichtum, ja. Woher kommt dieser Eindruck nun? Oder alle diese Eindrücke? Woher kommt das? Stellt euch diese Dame einfach mal in Jeans und Pullover vor. Würde es das Gleiche vermitteln? Christian schüttelt den Kopf, nee. Das ist kein Mantel, das ist eine Uniform, die diese Frau da trägt. Das bewirkt etwas. So nehmen wir Gott wahr. Wir sehen ihn nicht in einer Uniform. Wir sehen ihn, oder viele Menschen nehmen ihn wahr in der Natur. Hoheit umgibt Gott, das strahlt was aus. Eine Hoheit, Autorität, Sicherheit, vielleicht auch Reiselust, Abenteuerlust, Abenteuer des Lebens. Hoheit symbolisiert so etwas wie, ich hab's im Griff. Ich meistere das, diesen Flug, diese Reise des Lebens. Ich beherrsche die Herrschaft der Welt. Trotz Waldbränden, Wassernot, Kriegen, Terror, Krankheit, Tod unter uns. Ich beherrsche es. Ich bringe euch ans Ziel. Ein anderes Bild wäre das vom guten Hirten. Hoheit umgibt ihn. Ich sehe da auch eine gewisse Eleganz drin in diesem Bild hier. Es löst auch eine Erwartung aus. Hoheit Gottes, die ihn umgibt, wie eine Uniform, das strahlt etwas aus. Gott braucht keine Uniform, er strahlt das auch ohne Uniform und Mantel aus. War schon jemand von euch mal verliebt? Schon, ja. Da geschieht doch auch etwas Merkwürdiges, denke ich. Da fühlt man sich plötzlich zu einem Menschen hingezogen. Erklär mir mal, warum. Sehr oft kann man es noch gar nicht richtig erklären. Ist es die Schönheit der Frau da? Oder dass ein Mann irgendwo eine Autorität ausstrahlt oder was auch immer? Sehr oft kann man es am Anfang gar nicht richtig in Worte fassen. Und trotzdem fühlt man sich hingezogen. Menschen fühlen sich hingezogen zu Gott. Auch wenn sie das nicht so formulieren können. Sie reden eher von der Natur oder von einer höheren Macht. Und wir wissen, dass diese höhere Macht der lebendige Schöpfer ist, von dem wir auch in unserer Landeshymne singen. Gott strahlt aus Sicherheit, Erhabenheit, Überlegenheit, Güte, Gnade, Schönheit, Barmherzigkeit, Lauterkeit, Zuverlässigkeit, das suchen wir, das zieht uns an. Wir wissen, dass auch wir Menschen Teil seiner Schöpfung sind. Teil in dieser Natur. Am Anfang wird ja in der Bibel erzählt, dass Gott uns Menschen geschaffen hat. Als Männer, als Frauen, als Ebenbild. Als Geschöpfe, die etwas von ihm wiedergeben sollen. Das Gleiche wie er ausstrahlen sollen. Ich denke, das merken wir auch heute, wenn wir uns von Menschen angezogen fühlen, jetzt nicht nur in Sachen Verliebtheit, es kann auch sein, dass wir uns hingezogen fühlen zu herausragenden Persönlichkeiten in der Gesellschaft. Vielleicht steckt da etwas drin von dem, was Gott in uns gelegt hat. Irgendwie sollen wir Menschen sein, dürfen wir Menschen sein, von denen mal irgendwie auch sagen könnte, ganz der Pappe. Ja, diesem Menschen kann man etwas von Gottes Wesen erkennen. Gottes Hoheit umhüllt Gott nicht einfach isoliert. Sie färbt auf uns Menschen ab. Was hat die Christen in Ephesus ja dazu auch gebracht? Irgendwo einen radikalen Schnitt zu tun. Freiwillig. Nicht durch Gewaltandrohung. Es ist diese Hoheit Gottes, die diese Menschen berührt hat, bewegt hat. Sie haben gemerkt, da ist was falsch in unserem Leben. Und sie haben das geändert. Diese radikale Änderung blieb ganz sicher nicht unbemerkt in der Gesellschaft. Gottes Hoheit färbt ab auf uns. Ich denke an Mose, dessen Gesicht zu leuchten begann, so dass es die Menschen fast nicht mehr ertragen haben. Gottes Hoheit färbt ab auf uns. Ich habe ein nächstes Bild. Auch das, schaut es einfach mal an. Was seht ihr? Was strahlt es aus?
Zufriedenheit?
Zuneigung? Ja. Gelassenheit? Glücklich? Schön, hä? Begeisterung? Vertrauen? Ivan und ich können manchmal zum Abendessen auf unserer Terrasse sitzen. Da sehen wir schön über unser Quartier oder ins Quartier hinein. Uns ist seit einiger Zeit ein Ehepaar aufgefallen, nicht dieses. Die machen offenbar ziemlich regelmäßig ihren Abendspaziergang durchs Quartier. Man sieht sie daherkommen, Hand in Hand. In einem Gleichschritt, dass man sie manchmal gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Man sieht manchmal nur noch eine Person, obwohl es zwei sind, die das so in einer Einheit spazieren. Das ist ein Ebenbild, oder das ist für mich ein Ausdruck von Ebenbild Gottes Sein. Seine Hoheit in unserem Leben. Diese beiden Menschen hier drücken für mich auch so eine Verbundenheit aus, wie das Ehepaar, das da durch unser Quartier spaziert. Ich sehe den Mann, der da wohl seine Frau, nehme ich mal an, anhimmelt. Stell dir vor, Gott himmelt dich auch so an. Ja, vielleicht macht er ein Foto, dieser Mann. Gott trägt dich in seinem Herzen, nicht nur mit Foto. Er liebt dich. Es ist kein Blick der Drohung, der Angst macht, sondern es ist ein Blick, der diese Frau hier strahlen lässt. Gott sieht dich so an. Wenn Gott sein Antlitz auf dich erhebt, ist es etwa das vielleicht? Aus voller Liebe, Barmherzigkeit, Güte und Gnade. So sieht er dich. Und so darf und wird auch unser Licht leuchten. Gedanklich ein bisschen Sprung. Wenn Gott uns so sehr liebt, wird das unsere Sorgen überwinden, vertreiben. Wir dürfen strahlen. Wir müssen nicht. Ich denke, Gottes Liebe bewirkt es von selber. Und das ist das, was andere Menschen um uns herum wieder wahrnehmen werden. Sie werden entdecken, an diesem Menschen da, an der Priska, an Michi, da ist etwas, das zieht mich hin zu ihm, zu diesem Menschen. Der hat etwas. Es ist das Leuchten Gottes in seinem Leben. Die Hoheit Gottes, die nicht nur in einen Mantel eingepackt ist, sondern in das Leben von uns Menschen. Weil wir ihn als seine Ebenbildlichkeit widerspiegeln dürfen, werden. Die Dreieinigkeit Gottes, die können wir nie wirklich erklären. Nie. Wir versuchen das zu beschreiben in dem, was wir Gott wahrnehmen als den Vater, den Schöpfer, den Herrscher. Und wir reden von Jesus Christus, seinem Sohn. Da haben wir gesehen, das ist der gleiche Gott, den wir Vater nennen, der hier als Mensch auf dieser Erde war und gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist. Er hat niemanden verprügelt. Er ist uns Beispiel und Vorbild, wie Gottes Liebe in unserem Leben Frucht bringt. Und wir leben, wir reden vom Heiligen Geist. Die Kraft, die wir erleben, die uns so zum Strahlen bringt, die uns Schuld wegnimmt, die Gewissheit gibt, dass wir zu Gott gehören, geliebt sind und ein Leben hier und in Ewigkeit haben dürfen. Das bewahrt uns nicht vor allem Elend oder von Schwierigkeiten und Problemen. Jesus hat uns gezeigt, wie er seinem Vater, diesem lebendigen Gott und Schöpfer, blind vertraut hat. Nicht mit links. Es wird uns gesagt im Neuen Testament, dass auch Jesus als Sohn Gottes nicht weiß, was Gott der Vater genau für Pläne hat. Nicht einmal der Sohn weiß gewisse Dinge. Und er hat auch gebetet, bevor er ans Kreuz ging: Lieber Vater im Himmel, mein Gott, wenn möglich, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch, dieses Sterben am Kreuz an mir vorübergehen. Der Kelch ging nicht so vorüber. Dieses blinde Vertrauen, diese unerschütterliche Einheit mit Gott, dem Vater, hat Jesus, den Sohn, schließlich das Leben gekostet. Aber es blieb nicht dabei. Und dieses Vertrauen hat nicht nur Jesus das Leben gekostet, es hat auch dem Paulus das Leben gekostet, irgendwo in Rom. Und dem Petrus und dem Stephanus und vielen anderen Christen auch bis heute. Gott blind vertrauen ist keine Garantie, dass sich alle unsere Probleme in Luft auflösen. Aber wir dürfen wissen, dass Gott, der Herrscher der Ewigkeit, Himmel und Erde im Griff hat, den Tod überwunden hat und auch in schwierigen Lebensphasen uns tragen wird. Ja, ich will euch tragen, bis ihr alt und grau werdet und darüber hinaus. Ich will euch tragen. Im Psalm 93 ist auch vom Meer die Rede, das da tobt und tost und immer verrückter werde mit diesem Tosen und Brüllen. Es kann einen Angst einflößen, vielleicht auch persönliche Lebenssituationen können einen Angst einlösen oder die Entwicklung in dieser Welt. Der Mensch, der Psalm 93 geschrieben hat, hat die Gewissheit da zum Ausdruck gebracht, aber größer als dieses Verrückte in dieser Welt bist du, Herr, du Gott im Himmel. Und das erleben wir ja auch immer wieder. Wir erleben es in der Auferstehung von Jesus. Wir erleben es darin, dass Gottes Heiliger Geist uns immer wieder neue Kraft gibt, auch wenn wir mal zusammenklappen. Er lässt nicht los, auch wenn es uns das Leben kosten sollte. Er lässt nicht los. Habt keine Angst vor Menschen. Die können euch zwar töten, aber sie können euch nicht die Seele nehmen. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir sind immer in Gottes Hand geborgen und getragen. Gott verändert uns nicht mit brachialer Gewalt, nicht mit Prügel und Androhung von Strafen, sondern er verändert mich mit seiner Liebe, so wie er mich ansieht. Und darin liegt immer die Frage, vertraust du mir? Mensch, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Vertraust du mir, dass du da und dort dein Leben vielleicht änderst? Es muss nicht immer gerade ein Feuer im Garten sein. Aber du wirst merken, wie Gott dich anspricht, was er mit dir will, wo dein Vertrauen gefragt ist. Ja, ich glaube, möchte schon, kann aber nicht. Hilf meinem Unglauben, hat ein römischer Hauptmann, ein Militärmann, zu Jesus mal gesagt. Ich möchte ja, aber Gott trägt auch mein Zweifeln. Er weiß um mein Zweifeln, um mein vielleicht Wollen doch nicht recht können, um meine Unsicherheit. Ich denke, wir dürfen sein wie Kinder. Ich merke, als Kind ist es mir nie in den Sinn gekommen, dass mein Vater irgendetwas nicht könnte. Er konnte doch gar nicht alles. Nee, wie denn? Aber mir als Kind kam doch der Gedanke gar nie. Mein Papa kann alles. Als menschlicher Vater nicht, nein. Aber dieses kindliche Vertrauen in Gott darf ich haben. Ich muss nicht, ich darf. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Das geschieht, wenn wir uns von Gottes Liebe so anschauen lassen. Wir werden erstrahlen. Wir werden in dieser Welt eine Wirkung haben, weil Gott dahinter steht, nicht weil wir so gut sind. Einfach weil wir kindlich diesem Gott glauben, der uns so sehr liebt. Ja, manchmal können wir etwas miterleben, was Gott durch uns oder neben uns auch bewegt in dieser Welt. Manchmal auch nicht. Manchmal erleben wir es nicht mehr. Es ist schließlich immer Gott, der in uns und durch uns handelt, ob wir das erleben oder nicht. Und zum Schluss, Rebecca, kannst du uns noch diese Folie zeigen und die lassen wir einfach ein bisschen auf uns wirken. Wir werden jetzt ein Lied hören und danach dürfen wir dann das Unser Vater miteinander beten und dann werden wir Abendmahl feiern. Wir sind alle herzlich eingeladen, weil Gott uns so sehr liebt. Er, der kräftiger ist als das Brüllen und Tosen des Meeres.